Ja, also in Deutschland haben wir das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht. Und demzufolge ist es so, dass man mit einer Stimme auf dem Wahlzettel eine direkte Person wählt, die in einem Wahlkreis antritt. Und mit der zweiten Stimme wählt man eine Partei. Und die Parteien stellen für sich Listen auf, meist pro Bundesland eine Liste, auf der Abgeordnete dann stehen, die über diese Zweitstimme dann in den Bundestag entsandt werden.
Ein solches System mit einer Erststimme für eine Person und einer Zweitstimme für eine Partei, bevorzugt ein solches System gewisse Personen oder Parteien?
Das bevorzugt in erster Linie, zumindest traditionell, wobei wir da dieses Jahr vermutlich Veränderungen sehen werden, aber es bevorzugt traditionell die größeren Parteien, also die zwei großen Volksparteien, also die CDU, CSU und die SPD. Und das sind die Parteien, die meistens die Wahlkreise direkt gewinnen können. Und die kleineren Parteien gewinnen in aller Regel keine Direktmandate, mit wenigen Ausnahmen. Wobei, wie gesagt, man wird dieses Jahr zum Beispiel sehen, dass die Grünen in einigen Bundesländern, zum Beispiel auch in Baden-Württemberg, traditionell eine CDU-Hochburg, wird man sehen, dass die Grünen auch dort dieses Jahr einige Direktmandate gewinnen werden. Aber insgesamt wird man weiterhin diesen Effekt sehen, dass vor allen Dingen die Union viele Wahlkreise direkt gewinnen wird.
In der Schweiz sitzen ja 246 Personen im Parlament. In Deutschland ist hingegen die Anzahl Sitze im Parlament nicht von vornherein klar. Wie kommt es, dass es in jeder Legislaturperiode im Bundestag unterschiedlich viele Abgeordnete gibt?
Das hängt mit dieser Mischung aus Erst- und Zweitstimmen zusammen. Also dieses personalisierte Verhältniswahlrecht hat zur Folge, dass, wie gesagt, eine große Anzahl der Abgeordneten direkt gewählt werden, aber eben der Rest über Listen. Und ein Effekt, der entsteht, wenn eine Partei mehr Erststimmen bekommt, als ihr prozentual anhand der Zweitstimmen eigentlich zustünden, dann entstehen sogenannte Überhangsmandate, die dann wiederum durch Ausgleichsmandate für die anderen Parteien aufgewogen werden müssen. Und die Anzahl dieser Überhangmandate ist im Voraus nicht genau vorhersehbar, weshalb bei jeder Wahl die Größe dann etwas fluktuiert.
Aber letzten Endes spielt es keine Rolle, wie jemand in den Bundestag gewählt wurde.
Genau, also ob man über die Liste in den Bundestag gewählt wird oder direkt, spielt in der Hinsicht keine Rolle. Allerdings ist es so, dass direkt gewählte Abgeordnete natürlich durch die direkte Legitimierung in ihrem Wahlkreis und je nachdem, wie sicher dieser Wahlkreis auch ist, eine gewisse Unabhängigkeit haben in ihren Entscheidungen. Abgeordnete, die über Listen gewählt werden, neigen eher dazu, sich der Parteidisziplin zu unterwerfen, weil sie ja bei der nächsten Wahl wieder über die Liste, die von der Partei aufgestellt wird, ja in den Bundestag kommen möchten.
Wenn dann klar ist, an wen die Sitze im Bundestag gehen, beginnt die Regierungsbildung. Was für ein Prozess läuft dann ab?
Das ist ein Prozess, der nicht geregelt ist. Das ist jedes Mal unterschiedlich. Dann kommt die Phase der Koalitionsverhandlungen. Da findet vieles hinter geschlossenen Türen statt. Da stellen die Parteien, die miteinander sprechen wollen über eine mögliche Koalitionsbildung, Teams zusammen, die dann unterschiedliche Themengebiete sondieren und versuchen, Kompromisse zu finden. Und wenn eine solche Verhandlung erfolgreich ist, wird ein gemeinsames Regierungsprogramm zusammengestellt und auch vorgestellt. Und dann geht es in Richtung der offiziellen Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin im Bundestag.
Genau da möchte ich noch genauer nachfragen. Wie wird eine Person in das Amt der Bundeskanzlerin gewählt?
Die Person wird sozusagen aus der Mitte des Bundestages heraus gewählt. Die Person, die sich zur Wahl stellt, braucht eine Mehrheit im Parlament. Und normalerweise ist es so, dass im Voraus eben diese Verhandlungen geführt werden zwischen den Parteien und eine Koalition gebildet wird, die dann sich darauf einigt, eine Person, meistens die Kandidatin oder der Kandidat der größten Partei in dieser Koalition, diese Person wird dann mit einer Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag in das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin gewählt.
Und wann wird etwa klar sein, wer jetzt neue Bundeskanzlerin oder neue Bundeskanzler sein wird?
So wie die Umfragen im Moment aussehen, wird eine klare Entscheidung am 26. noch nicht vorliegen. Ich denke, man wird sicherlich einige Wochen, vielleicht auch länger, in Koalitionsverhandlungen sein. Und wenn ich wetten müsste, ob Angela Merkel im Januar noch mal die Neujahrsansprache hält, dann würde ich sagen, ja, die Wette würde ich eingehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Verhandlungen sich über Weihnachten hinwegziehen und wir erst im nächsten Jahr tatsächlich eine neue Regierung haben, die dann auch im Amt ist und arbeitsfähig ist.
Zurzeit regiert ja die Große Koalition in Deutschland, also CDU, CSU, zusammen mit der SPD. Vielleicht noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen zum Schluss. Was denken Sie, wie wird das Resultat sein von diesen kommenden Bundestagswahlen?
Ja, es ist im Moment eine sehr spannende Wahl tatsächlich. Also so viel Fluktuation in den Umfragen hatten wir schon lange nicht mehr. Es ist auch ein sehr offenes Rennen. Man wird, denke ich, wie gesagt, am 26. September eine Situation haben, wo mehrere Koalitionen möglich sind. Und sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz werden zumindest theoretisch in der Lage sein, eine Koalition zu bilden. Und für mich ist die Frage, ob die CDU-CSU den Abstand, der im Moment in den Umfragen da ist, so verringern kann zur SPD, dass Armin Laschet am Wahlabend wirklich ernsthaft einen Regierungsanspruch erheben kann. Wenn er das kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass es auf eine Jamaika-Koalition, also CDU, CSU, FDP und Grüne hinausläuft. Wenn der Abstand aber so bleibt, wie er im Moment in den Umfragen sich abzeichnet, dann wird es für Armin Laschet sehr schwierig sein, die Union in eine Regierung zu führen. Und dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass Olaf Scholz eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen bilden kann. Wie sich das jetzt in den nächsten Tagen noch entwickelt, ist schwer zu sagen. Ich würde darauf tippen, dass es ein Ergebnis ist, wo die SPD doch deutlich vor der CDU landet, aber der Abstand eben nicht so groß ist, dass Armin Laschet an dem Abend sozusagen schon einpacken kann. Und deswegen eben auf die vorherige Frage meine Antwort, dass sich deswegen die Verhandlungen sehr, sehr lange hinziehen werden. Und da bin ich, glaube ich, wie viele nicht in der Lage, genau vorherzusagen, wie die ablaufen. Es wird ein langer, auch ziemlich komplizierter, teilweise auch unschöner Prozess werden, glaube ich, bis diese Regierung steht. Aber das liegt in der Natur der Sache. Und wir haben in Deutschland eben dieses System, wo die Koalitionsbildung notwendig ist, um eine Mehrheit zustande zu bringen. Und das müssen wir eben durchstehen. Und hoffentlich haben wir dann irgendwann im ersten Quartal nächsten Jahres eine stabile Regierung, die auch wirklich arbeitsfähig ist.
Gerade wenn wir aber an eine Jamaika-Koalition denken, sind die einzelnen Koalitionspartner in ihrer politischen Gesinnung doch ziemlich weit voneinander entfernt. Welche Vor- und Nachteile bringt das politische System in Deutschland mit solchen Koalitionsbildungen mit sich?
Ja, in der Tat, es ist auch in der Theorie schwer vorstellbar, dass CDU, CSU und SPD gut miteinander regieren können. Aber wir sehen, das ist in den letzten 16 Jahren, 12 Jahre lang relativ gut gegangen. In Deutschland ist schon die Bereitschaft da, zumindest der Parteien, die sozusagen Richtung politische Mitte orientieren und auch für Regierungen in Frage kommen, ist die Bereitschaft schon da, kompromissbereit zu sein. Und der Vorteil ist eben, dass solche Regierungen, die so unterschiedliche Parteien zusammenfügen, natürlich schon auch dann ein guter Querschnitt der deutschen Bevölkerung sind und da viele, viele Interessen gebündelt werden. Und wenn es eben gelingt, die auszutarieren und auch in konkrete politische Handlungen umzusetzen, dann ist das ein System, das in der Theorie, finde ich, große Vorteile bringt. Das Problem ist eben nur, dass natürlich bei diesen Gegensätzen, gerade zwischen FDP und den Grünen, bei Fragen der Klimapolitik vor allen Dingen, da natürlich Spannungen wären in einer solchen Jamaika-Koalition, die schwer zu managen wären. Aber ich traue den handelnden Akteuren da schon zu, Wege zu finden, kompromissbereit zu bleiben und auch eine solche Regierung stabil zu führen.